Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im Festsaal der Arbeiterkammer in Feldkirch. Das ist heute bereits die 32. Veranstaltung in der Reihe Wissen fürs Leben. Und wir alle freuen uns über Ihr Interesse und die positive Resonanz für die Themen dieser Reihe. Auch das heutige Thema Zeit zu leben, Zeit zu sterben, bietet Ihnen notwendiges und notwendendes Wissen fürs Leben par excellence. Dafür bürgt die Person und die Erfahrung unseres heutigen Referenten, Professor Dr. Franz Schmatz. Er ist in jungen Jahren durch eine schwere Krankheit selbst lange Zeit an der Grenze des Lebens gestanden. Und er widmet sich seit über 30 Jahren einer Aufgabe, bei der manche vielleicht denken, wie kann man das aushalten? Denn er begleitet und besucht Schwerkranke und Sterbende, ist also tagtäglich mit dem Tod, mit der Endlichkeit, mit der Vergänglichkeit des Lebens konfrontiert. Der große Verdacht, die große Anklage gegen den Tod ist ja der Vorwurf, dass er uns das Leben verdüstert, dass er uns die Lebensfreude vermiest oder den Sinn bedroht. Doch in der Begleitung Schwerkranker und Sterbender erfährt Dr. Franz Schmatz genau das Gegenteil. Es wird zwar vieles von ihm abverlangt, aber in der Nähe des Todes wird das Leben verdichtet, wird die Liebe intensiv, wird der Geschenkcharakter, wird die Kostbarkeit des Lebens erst so richtig klar. Und dadurch kann man von Sterbenden viel lernen. Vor allem können wir von ihnen lernen, bewusst zu leben, achtsam zu leben, dankbar zu leben. Meine Lehrerinnen und Lehrer für ein bewussteres Leben sind immer wieder die Sterbenden, die ich begleiten darf, schreibt Franz Schmatz in diesem Buch. Was ist das für ein Buch? Von außen scheint es klein, schmal und unscheinbar, aber vom Inhalt her ist dieses Buch eine Wucht. Es ist ein Buch zum Innehalten, zum Staunen, ein Buch zum Nachdenken, zum Fühlen, ein Buch zum Nähren der Hoffnung, zum Wecken der Zufriedenheit, ein Buch zum Spüren von Lebensmut und zum ganzheitlichen Aufbrechen. Es ist ein Buch, aus dem für mich auch der köstliche Duft der Freiheit atmet und die Ermutigung, selber zu entscheiden, selber zu handeln, selber zu glauben, selber zu leben, selber zu sein. Franz Schmatz ist 1950 geboren. Er ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Kindern und seit kurzem auch Großvater von drei Enkeln. Er ist Autor von 22 Büchern und ein gefragter Vortragender im deutschen Sprachraum. Er ist von seiner Profession Psychotherapeut, Theologe, Universitätsdozent, Professor an der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule Wien-Krems. Lieber Herr Dr. Schmatz, ich freue mich, dass Sie die lange Reise von Krems nach Vorarlberg gemacht haben, um heute Abend hier zu sein. Und ich heiße Sie und auch Ihre Frau ganz herzlich willkommen.
Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte auch sehr herzlich Grüß Gott sagen und freue mich, dass Sie sich bereit gefunden haben, zu diesem Thema, zu diesen Anliegen, diesen Abend auch von Ihrer Zeit zur Verfügung zu stellen. Herr Dr. Köp hat schon gesagt, dass ich während meines Studiums jahrelang selber gekämpft habe mit einer schweren Krankheit. Und ich habe mir damals vorgenommen, wenn die Prognose, die ich von den Medizinern gehört habe, was meine Lebenszeit betrifft, nicht stimmt und ich mehr Zeit bekomme, dass ich mich dann in besonderer Weise auch um Menschen in den äußersten Grenzsituationen des Lebens ein wenig kümmern möchte. Ich bin dankbar, dass ich das jetzt schon über 30 Jahre tun darf. Und wie schon bei der Begrüßung gesagt worden ist, ich staune immer wieder, dass wir gerade in solchen Begleitungen immer wieder an Lebensquellen, vor Lebensquellen stehen dürfen. Wenn wir über dieses Anliegen hier heute ein wenig nachsinnen, dann ist es, glaube ich, Ihnen auch klar, dass wir über dieses Thema nicht einfach abhandeln können, wie über irgendein Sachthema. Ich denke, es ist wichtig, uns dieser Dimension der Zeit, der Lebenszeit, der Kostbarkeit der Zeit, der Sinnfrage behutsam zu nähern. Deswegen möchte ich es mit einem kleinen meditativen Text einleiten, den ich einmal so formuliert habe: Innehalten. Innehalten, um den neuen Tag zu begrüßen, um heilenden Tönen zu lauschen, um mich selbst zu spüren. Innehalten, um mit meinem Atem zu fließen, um die Beschleunigung anzuhalten, um die bunte Farbenpracht zu sehen, um die Würze des Lebens zu riechen, um in mir zu sein. Innehalten, um das Leben nicht nur auszuhalten, sondern staunend zu erfahren, kostend zu genießen und erfüllend zu erleben. Was mich in der Sterbebegleitung oft sehr betroffen macht, ist, dass so viele sterbenskranke Menschen am Schluss ihres Lebens in Lebensbilanz- oder Lebensbogengesprächen mir sinngemäß sagen, sie haben das Gefühl, am Leben vorbeigelebt zu haben. Sie haben das Gefühl, von außen gelebt worden zu sein, aber nicht selber wirklich gelebt zu haben. Und viele fügen dann selber die Frage hinzu, warum ist das so? Wenn ich das höre, denke ich oft an Frau Kübler-Ross. Ich durfte damals nach meinem letzten langen Klinikaufenthalt mein erstes Seminar mit ihr mitmachen, die damals schon zu uns gesagt hat, wenn du wirklich leben lernen willst, dann mach dich immer wieder mal mit Menschen in äußersten Grenzsituationen des Lebens auf den Weg, denn dort kannst du leben lernen. Dass es wirklich so ist und so intensiv ist, fasziniert mich immer wieder neu. Ich werde einige Erfahrungsbeispiele auch einbringen, weil ich glaube, dass mit Erfahrungsbeispielen auch die Inhalte besser und nachhaltiger vermittelbar sind. Ich habe in diesen Jahren auch immer wieder Kinder begleiten dürfen, auf ihrem Weg des Zugehens auf den Tod. Und so bitter und so tragisch das oft bei Kindern ist, ich bin immer wieder fasziniert, dass gerade Kinder so echt, so ehrlich, so spontan sind. Ich werde nie vergessen, wie ich ein 7,5-jähriges Mädchen im Sterben auch begleiten durfte und vorher schon einige Monate. Und sie hat immer bei den Klinikaufenthalten ein Album mit Bildern von ihr mitgehabt. Und in der Mitte dieses Albums gab es ein Bild von ihr, das im Frühling aufgenommen wurde. Da stand sie vor blühenden Sträuchern, sie selber in einem sehr bunten Kleid. Und das haben wir öfters miteinander betrachtet. In der vorletzten Begegnung, wo sie noch bei Bewusstsein war, hat sie mich gebeten, dass ich ihr dieses Album vom Nachtkästchen hingebe. Und dann hat sie selber geblättert drinnen. Und dann war sie bei diesem Bild vor diesen blühenden Sträuchern. Und dann hat sie dieses Bild herausgenommen und hat mir es hergehalten und hat zu mir gesagt, schau, so habe ich vor einem Jahr ausgesehen. Und dann hat sie die Bettdecke etwas zurückgeschlagen und hat zu mir gesagt, und schau mich an, wie ich jetzt ausschaue. Ich habe dann zu ihr gesagt, Melanie, wir haben uns beim ersten Gespräch ausgemacht, immer ehrlich miteinander zu sein. Und das möchte ich jetzt auch in diesem Augenblick sein. Und habe dann zu ihr gesagt, du ja, wenn ich das Bild betrachte und deinen Körper jetzt, es ist wirklich ein ungeheurer Kontrast. Ich kann dir nicht widersprechen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, aber weißt du, ich war oft fasziniert in den Gesprächen, in den Begegnungen mit dir, weil ich von dir so viel lernen durfte. Und wir haben dann ein bisschen darüber gesprochen. Und dann hat sie zu mir gesagt, Heißt das, du glaubst, in mir gibt es auch jetzt noch etwas, was heute auch noch so schön und so wunderbar ist, wie ich vor einem Jahr auf diesem Bild? Und ich habe dann zu ihr gesagt, ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Und dann hat sie hinzugefügt, ist das dann das, wo du ein paar Mal zu mir gesagt hast, in mir gibt es etwas, das auch der Tod nicht zerstören kann? Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, davon bin ich zutiefst überzeugt. Das ist zumindest mein tiefer Glaube, dass es in uns und damit auch jetzt in dir etwas gibt, was auch der Tod nicht zerstören kann. Wenn ich solche Momente erlebe, dann frage ich mich bei aller Tragik, bei aller Furchtbarkeit, wer beschenkt da eigentlich jetzt gerade wen? Und was dürfen wir zwei da jetzt in diesem Augenblick, in diesen Stunden an Dichte, an Lebensdichte erleben? Und da können Sie, glaube ich, nachvollziehen, dass ich oft aus solchen Situationen weggehe, nicht in einer düsteren Stimmung, sondern in Dankbarkeit, dass ich durch solche Begegnungen immer wieder selber auch zur Lebensfreude, zur Lebensbejahung ermutigt werde, eingeladen werde, meine Zeit zu nützen. Und ich denke dann oft zurück an die schlimmste Nacht, die ich in meinem Leben bisher gehabt habe, nachdem mir am Abend der zuständige Professor auf der Klinik, es war in einer Phase, wo es mir sehr schlecht gegangen ist, eben gesagt hat, ich solle mich darauf einstellen, dass ich wahrscheinlich nur mehr eine kurze Lebenszeit haben werde. Und ich habe in dieser Nacht dann versucht, darüber nachzudenken und habe auch Verschiedenes aufgeschrieben dazu, was ich mit dieser verbleibenden Zeit, wenn der wirklich recht hat, eigentlich noch tun könnte. Und nachdem ich zuerst einmal intensiv geweint habe und dann mir Verschiedenes aufgeschrieben habe, habe ich mir dann so gegen Morgengrauen gedacht, das wird sich alles nicht mehr ausgehen. Und dann habe ich angefangen, Verschiedenes wieder durchzustreichen, manches von hinten nach vorne zu reihen und anderes von vorne nach hinten. Ich bin heute noch zutiefst dankbar, dass mir in diesen Stunden nicht nur die Furchtbarkeit dessen erlebbar wurde, was es heißt, an der Grenze zu stehen, sondern dass ich gerade in diesen Stunden die Kostbarkeit der Zeit, der Lebenszeit, auch meiner Lebenszeit entdecken durfte. Ich habe versucht, einmal in einem kleinen meditativen Text das auszudrücken. Ich habe den damals im Wesentlichen geschrieben. Unser Leben, Tag und Nacht, Dunkel und Licht, Wärme und Kälte, Leere und Fülle, Lachen und Weinen, Angst und Zuversicht, Aufbruch und Abbruch, Vergehen und Aufblühen, Tod und Leben. Und wir sind mitten darin, mitten in diesem Leben, mitten in unserem Leben. Mögen wir doch leben aus der Mitte des Lebens. Ich denke, wo immer Menschen in dieser Welt leben, und das gilt ja für Sie und für mich genauso, stehen wir in diesem Spannungsfeld, dieser Brennpunkte drinnen. Auf der einen Seite diese Sehnsucht nach Leben, die Sehnsucht nach einem erfüllenden Leben. Und auf der anderen Seite all das, was dieser Sehnsucht entgegensteht. Leiterfahrungen, Grenzerfahrungen, Krankheit, Trennungserfahrungen, der Schmerz des Abschieds, des Loslassens und letztlich auch Sterben und Tod. In diesem Spannungsfeld sind wir drinnen ein Leben lang. Und ich verwende sehr oft auch in den Begleitungen das Bild von der Mitte. Sie wissen, in einer pluralistischen, multikulturellen, multireligiösen Gesellschaft ist es ja auch schwer geworden, Begriffe zu finden, mit denen ich mich mit möglichst vielen Menschen auch verständigen kann. Wo sozusagen eine Offenheit auch im Wort drinnen ist, dass die Betroffenen dann selber mit Inhalt, mit Deutung, mit ihrem Glauben, auch mit ihrer Religiosität erfüllen können. Mitte bedeutet für mich verwurzelt sein. Mitte bedeutet für mich Urvertrauen erleben. Mitte bedeutet für mich einerseits zu mir selber kommen, andererseits aber auch offen werden, um zum Du zu kommen. Und als spirituellen, religiösen Menschen bedeutet es für mich auch, offen zu sein für das letzte Geheimnis des Lebens, für das göttliche Geheimnis. Und ich möchte damit noch etwas ausdrücken. Der Kern dessen, was wir in der Begleitung erleben, ist ja eigentlich nicht etwas, was wir machen können, was wir organisieren, planen können. Ich werde im Krankenhaus oft angesprochen, gerade auch von den Medizinern, und es heißt dann oft, machen Sie was mit der oder mit dem oder mit dem Kind. Ich sage dann immer wieder, machen werde ich wahrscheinlich nicht viel können. Es ist nicht einfach in einer Leistungsgesellschaft, in einer Machbarkeitsgesellschaft, diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit in dieser Form zuzugeben. Ich möchte Ihnen das auch mit einer kleinen Erfahrung sagen, die für mich auf der einen Seite sehr erschütternd war, auf der anderen Seite mich aber auch wieder vieles gelehrt hat. Und ich glaube, ich kann mit diesem Erfahrungsbeispiel auch ganz gut zum Ausdruck bringen, worin für mich der Kern jeder Begleitung und jeder heilenden Beziehung besteht. Ich bin bei uns sehr oft auf der Gynäkologie und ich wurde angerufen und gebeten, zu einer Frau zu kommen, die soeben ihre dritte Totgeburt hinter sich hatte. Und der Arzt hat zu mir gesagt, machen Sie was mit ihr. Und ich bin dann zu ihr hin. Sie war sehr verzweifelt, konnte noch nicht weinen, war noch ziemlich im Schock. Sie hat nur ununterbrochen die Warum-Frage gestellt. Ich habe dann gleich sehr ehrlich gesagt, dass ich ihr diese Frage nicht beantworten kann, weil ich die Antwort auch für sie, aber auch nicht für mich, weiß. Ich habe dann gesagt, ich kann Ihnen eines anbieten, jetzt einfach ein bisschen da zu sein bei Ihnen, wenn das für Sie stimmig ist. Und dann ist Ihr Mann dazugekommen, Ihr Mann war eher aggressiv, der hat dann ein Kreuz hängen gesehen auf der gegenüberliegenden Wand und hat dann zu mir gesagt, geben Sie das Kreuz weg, wenn uns der Herrgott so etwas antut. Wir waren zwar bis jetzt beide in der Pfarre engagiert, aber jetzt ist Schluss damit, wann uns der Herrgott so etwas antut. Und ich habe dann gesagt, ja, ich kann es gerne weggeben, aber glauben Sie wirklich, dass der Herrgott Ihnen das angetan hat? Daraufhin hat er mich angeschaut und gesagt, na, vielleicht eh nicht, aber wir haben das halt noch so gelernt mit der Strafe Gottes und so weiter. Und ich habe dann gesagt, über das Gottesbild können wir uns gerne auch nachher oder später noch unterhalten. Wir sind dann fast 1,5 Stunden beisammen gesessen, wo wir fast nur geschwiegen haben. Beide konnten noch nicht weinen. Sie hat dann einmal meine Hand ergriffen und hat sich festgehalten, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann habe ich sie gefragt, ob es für sie stimmig wäre, wenn wir Abschied nehmen von ihrem toten Kind. Und die Mutter war sofort dafür und er hat gesagt, ja, ich soll es für seine Frau machen, aber er wird es nicht aushalten, er geht hinaus. Er ist aber dann doch herinnen geblieben. Ich habe dann so ein Tuch in Regenbogenfarben auf die Bettdecke gelegt und dann wurde das tote Kind gebracht und ich habe es da drauf gelegt. Und es lag dann im wahrsten Sinn des Wortes in unserer Mitte. Er saß mir gegenüber, die Frau so halb im Bett und ich herüben. Und dann habe ich sie eingeladen, ob sie ihrem Kind ein Kreuz auf die Stirn zeichnen möchten, auch in Anlehnung an die Taufe, und bewusst den Namen geben möchten. Und dann habe ich etwas sehr Berührendes erlebt. Die Mutter hat angesetzt, um ihrem Kind ein Kreuz auf die Stirn zu zeichnen. Und knapp bevor es zur Berührung gekommen ist, ist ihre Hand total zittrig geworden. Dann hat sie mich hilfesuchend angeschaut und hat sie mir gesagt, Herr Dr. Schmerz, könnten Sie bitte meine Hand mit Ihrer Hand führen? Ich schaff's allein nicht. Ich habe noch nie einen toten Menschen berührt. Und ich habe dann versucht, sehr achtsam und behutsam ihre Hand mit meiner Hand zu führen, bis eben dann zur Berührung gekommen ist und sie ihrem Kind auch den Namen gegeben haben und es gesegnet haben. Und dann konnten sie Gott sei Dank weinen, wir haben zusammen geweint, dann sind wir noch schweigend zusammengesessen, dann wurde das Kind weggebracht und beim Verabschieden hat mich die Frau spontan umarmt, hat sich bedankt und hat zu mir wörtlich gesagt, das war jetzt alles so furchtbar. Und dann hat sie hinzugefügt, aber doch auch irgendwie schön. Wir haben dann noch ein paar Mal drüber gesprochen in den folgenden Gesprächen. Was sie mir vermittelt hat, ich denke, wir drei, was wir tun konnten, war unsere Echtheit, unsere Ehrlichkeit, unsere Spontaneität. Aber das, was dann geschehen ist, haben wir nicht gemacht, sondern es hat sich ereignet. Jene Frauen und denen, die selber Mütter sind, Kinder geboren haben, werden vielleicht noch mehr nachvollziehen können, wie viel sich in dieser Frau ereignet haben muss, dass sie zu dem ersten Satz, das war alles so furchtbar, den zweiten hinzufügen konnte und doch auch irgendwie schön. Das sind für mich dann die Momente, wo sich Leben verdichtet, wo ich oft dann auch an das alte Wort denke, das wir im Hospiz- und Palliativbereich oft aufgreifen. Am Ende unserer Tage, unserer irdischen Zeit, wird die alles entscheidende Frage nicht sein, wie viele Jahre habe ich für mein Leben bekommen, sondern die alles entscheidende Frage wird sein, wie viel Leben hast du den Jahren gegeben, die du zur Verfügung gehabt hast. Und wenn wir das miteinander erleben dürfen, dann sind das für mich die Momente, wo wir, glaube ich, auch erahnen dürfen, dass wir eigentlich dem Furchtbarsten unseres Lebens, nämlich dem eigenen Tod, das Fruchtbarste abbringen können, was es überhaupt gibt, rechtzeitig, bewusst, intensiv, qualitätsvoll zu leben. Sie kennen wahrscheinlich den Spruch, der öfters auch auf Kalendern zu finden ist, wo es sinngemäß heißt, wenn du deinem Kind den Regenbogen zeigen willst, dann musst du es jetzt tun. Denn die Arbeit wartet nicht, der Regenbogen wartet nicht, Entschuldigung, bis du mit deiner Arbeit fertig bist. Ein Bild, das, glaube ich, das sehr schön zum Ausdruck bringt. Ich habe es mit meinen Worten einmal so formuliert. Warum erst jetzt? Ich wäre eingeladen gewesen, ich hätte genießen dürfen. Mir wären so viele Wege offen gestanden. Ich hätte mich so oft selber entscheiden dürfen. Es hätte so süße Verführungen auf mehr Leben hingegeben. Ich hätte so oft anders werden können. Ich hätte nur aus Lebensquellen trinken brauchen. Es wären so viele neue Lebenshorizonte vor mir aufgetaucht. Ich hätte so gerne das Lied der Freiheit gesungen. Ich hätte so viel erleben können. Überhaupt, ich hätte die Freiheit gehabt, zu leben. So oder ähnlich höre ich es oft von Sterbenden. Und was tun die Lebenden? Ich würde ja, was die Todesverdrängung betrifft, die ja oft beklagt wird, dass wir in Mitteleuropa, Nordamerika so eine massive Todesverdrängung haben, ich würde ja etwas pointiert formuliert einen Schritt weitergehen und sagen, das eigentliche Problem haben wir ja gar nicht mit dem Tod, sondern mit dem Leben. Weil wir in einer Situation sind und auch in einer Gesellschaft, bedingt auch durch den Leistungsdruck, durch das Lebenstempo, wo viele Menschen ja wirklich durch dieses Leben hindurch hetzen oder hindurch gehetzt werden. Denken Sie daran, wie viele Menschen sagen, ich kann nicht mehr. Denken Sie daran, wie viele Menschen in der Sucht landen, wie viele Menschen sich mit Fluchtwegen davonmachen. Viele sagen auch in der therapeutischen Begleitung, wenn ich anfange oder anfangen würde, über mein Leben nachzudenken, das probiere ich lieber gar nicht. Sie können übrigens das selber nachvollziehen. Ich mache das für mich selber auch öfters. Ich empfehle das oft auch Patientinnen und Patienten, die in der Erschöpfungsdepression gelandet sind oder im Burnout-Syndrom. Ich lade dann einfach ein und sage, machen Sie mal eine Aufzeichnung, ein Tagesprotokoll für einen oder mehrere Tage, wo Sie mal möglichst detailliert aufschreiben, was Sie vom Aufwachen in der Früh bis zum Schlafengehen am Abend erlebt haben. Das ist hochinteressant, was die Menschen da mitbringen. Eine Frau ist einmal vor mir gesessen mit 5 DIN A4 Seiten für einen Tag. Dann hat sie mich so angeschaut und hat sie mich gesagt, ah, wissen Sie, eine Wut und einen Zorn habe ich gekriegt auf Ihnen, wie ich das geschrieben habe. Habe ich gesagt, bist du auf mich? Was habe ich Ihnen getan? Ja, schauen Sie Ihnen das an, hat sie gesagt. Ich will ja überhaupt nicht so leben. Dann habe ich gesagt, ja, wieso tun Sie es dann? Dann hat sie zu mir gesagt, weil ich muss. Und dann habe ich gesagt, das alles müssen Sie, was da draufsteht. Sie sind um die 50, die Kinder sind außer Haus, Sie sind in einer Teilzeitarbeit, Sie sagen selber, Sie sind finanziell gut abgesichert. Sie wollen mir jetzt wirklich erzählen, dass Sie nicht einmal in der Woche, 1-2 Stunden, nur für sich selber haben. Weil sie hat mir gesagt, ihr größter Traum wäre, so einmal in der Woche, 1-2 Stunden zu haben. Sie tät so gerne wieder mal handarbeiten oder ein bisschen was malen, aber die Zeit hat sie nicht. Jetzt sind wir das wirklich durchgegangen, alles, was sie da stehen hatte. Dann waren wir beim Abend. Sie hatte so überall gesagt, da gibt es keine Möglichkeit. Dann waren wir beim Abend. Am Abend hatte sie dort stehen, miteinander Fernsehen. Jetzt habe ich zu ihr gesagt, sie, worin besteht denn da eigentlich das Miteinander? Naja, hat sie gesagt, dass wir halt, mein Mann und ich, und mein Mann will, dass ich dabei sitze, weil sonst spinnt er und dann redet er 3 Tage nichts mit mir. Und sie muss einfach mitmachen. Sage ich, aber das Miteinander, Sie haben geschrieben Miteinander. Naja, es ist nichts gekommen. Da habe ich gesagt, naja, er schaut hin und Sie schauen hin, aber worin besteht das Miteinander? Jetzt habe ich dann gesagt, Sie werden halt wahrscheinlich, bevor Sie einschalten, einmal schauen, was es überhaupt im Programm gibt und auswählen mit. Na, hat sie gesagt, er dreht ihn um 6:30 auf und dann rennt er, bis Sie halt nicht mehr können oder einschlafen oder sonst etwas. Habe ich gesagt, Herrn, können Sie nicht einmal zu Ihrem Mann sagen, dass Sie einmal in der Woche nicht mit ihm fernsehen? Na, das traut sie sich nicht. Dann schaut sie mich an und sagt zu mir, darf ich sagen, dass Sie mir das angeschafft haben? Habe ich gesagt, gut, dann sagen Sie, dass ich Ihnen das angeschafft habe. Das nächste Mal ist sie gekommen, habe ich gesagt, na, wie war es, haben Sie Ihren Mann angesprochen? Ja, hat sie gesagt. Habe ich gesagt, na und, wie hat er reagiert? Dann hat sie gesagt, Ja, ich habe mich selber gewundert, wie ich ihm das gesagt habe, hat er zu mir gesagt, das bei uns, ich hoffe, Sie verstehen mich, von mir aus brauchst du nicht jeden Abend bei mir Hooker, also bei mir setzen. In der Zwischenzeit hat sie schon zweimal in der Woche 1 bis 2 Stunden Zeit, hat mir auch schon gezeigt, was sie alles gehäkelt hat und so weiter. Und dann hat sie mal zu mir gesagt, wir sind schon weit gekommen. Da musst du heute zu einem Therapeuten gehen, dass du drauf kommst, dass du eigentlich zweimal in der Woche 1 bis 2 Stunden für dich selber hast. Versuchen Sie einmal selber, das zu tun. Wissen Sie, das Spannende ist, wenn ich so ein Tagesprotokoll von mir liegen habe, selber geschrieben, dann habe ich nämlich schwarz auf weiß selber geschrieben, meine persönliche Wertordnung vor mir liegen. Wofür ich Zeit habe, das ist mir wertvoll. Ich sage das öfters Paaren, die auf die Trennung zugehen. Eine Frau hat einmal zu mir gesagt, gibt es das, dass Liebe einfach versiegt? Habe ich gesagt, ja, ich glaube schon. Ja, und wie? Dann habe ich gesagt, haben Sie Ihre Beziehung eigentlich in diesen 4 Jahren, seit Sie jetzt verheiratet sind, gepflegt? Dann hat sie mich angeschaut und hat mir aufgezählt, was Sie alles miteinander geschaffen haben. Dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe Sie jetzt eigentlich was anderes gefragt. Das Miteinander schaffen ist natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil auch der Beziehungsstärkung, der Beziehungspflege. Aber eigentlich habe ich Sie gefragt, ob Sie Ihre Beziehung gepflegt haben. Dann sind die Tränen gekommen und dann hat sie zu mir gesagt, ja, dafür ist leider keine Zeit geblieben. Der Hunger nach Leben ist ja enorm groß. Darum gibt es ja auch so viel Suchtverhalten. Am Beginn jeder Sucht steht ja im Grunde genommen eine Sehnsucht. Und wenn die Sehnsucht in vielen Bereichen immer weniger oder überhaupt nicht erfüllt wird, bleibt mir ja eigentlich nur mehr die Sucht, um das andere zuzudecken. Wenn ich Ihnen ein Beispiel auch sagen darf aus dem eher beglückenden Bereich, das aber trotzdem sehr spannend war, obwohl es sehr einfach ist vom Ablauf. Zu mir ist ein Mann gekommen, 39 Jahre ungefähr alt, ist in einer weltweit tätigen Firma. Er hat mir gleich gesagt, er verdient irrsinnig viel Geld. Jeden Tag ist er in einer anderen EU-Hauptstadt, kommt aber am Abend immer heim. 3 bis 4 Jahre muss er das noch durchstehen. Dann hat er so viel Geld, dass er sein ganzes Leben nichts mehr arbeiten braucht. Aber er hat 2 Probleme. Er hat in der Früh öfters so komische Zustände, wo er sich nicht sicher ist, ob das so in Richtung Depression, Morgentief hat er mal was gelesen sein könnte, was er sich aber nicht vorstellen kann, weil er voller Energie ist. Und das Zweite war ein noch größeres Problem. Er hat jetzt das Gefühl, er könnte oder er ist schon impotent oder könnte impotent werden. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, wie haben Sie denn festgestellt, dass Sie impotent sein könnten? Naja, wissen Sie, früh ist das oft gleich ein zweites Mal gegangen, das geht gar nicht mehr und ein paar Mal ist es überhaupt nicht gegangen. Jetzt habe ich mich ein bisschen dumm gestellt und habe zu ihm gesagt, was ist nicht gegangen? Dann hat er gesagt, na wissen Sie, sage ich, was nicht, was haben Sie nicht beisammen sein können mit Ihrer Frau? Sich spüren, zärtlich sein, sinnlich sein, Erotik erleben. Ja, hat er gesagt, aber Orgasmus habe ich keinen gehabt. Habe ich gesagt, müssen Sie den jedes Mal haben? Dann hat er mir erzählt, er hat im Profil einen Artikel gelesen, da war aufgelistet, wie oft Männer in welchem Alter können sollten. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, orientieren Sie sich eigentlich an der Statistik, die da publiziert wird in einer solchen Zeitschrift. Naja, hat er gemeint, das Profil recherchiert doch genauer wie es News seiner Meinung nach und da wird schon was dran sein. Jetzt habe ich zu ihm gesagt, erstens einmal, glauben Sie, dass Männer bei dieser Frage immer die Wahrheit sagen? Und selbst wenn, müssen Sie sich da wirklich an dem orientieren? Ja, was kann ich denn sonst tun? Dann habe ich ihm gesagt, darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, wenn es was hilft. Habe ich gesagt, weiß ich noch nicht, ob es etwas hilft. Dann habe ich zu ihm gesagt, wann nehmen Sie sich denn Zeit für Zärtlichkeit, für Sexualität, für Sinnlichkeit? Dann hat er gemeint, nein, es ist eher ein Problem. Wenn er schon da ist von Schwächer, dann schauen Sie sich miteinander die ZIP-2 an und nachher. Dann habe ich zu ihm gesagt, aha, zwischen ZIP-2 und dem ersten Schnarcher, ist wahrscheinlich nicht viel Zeit. Naja, so ungefähr hat er gesagt, das ist eh schlimm, seine Frau jammert dann auch immer wieder, weil sie hat nichts davon, weil er ist dann fertig und er kann dann auch nicht mehr. Habe ich gesagt zu ihm, könnten Sie nicht wenigstens die ZIP-2 streichen, dann hätten Sie immerhin 25 Minuten mehr zur Verfügung, könnte sich ja wenigstens ein bisschen ein Vorspiel ausgehen. Na gut, na das geht momentan nicht, weil er muss anschauen wegen der wirtschaftlichen Themen. Dann habe ich zu ihm gesagt, eine Frage hätte ich noch. Wo sind Sie denn dann normalerweise beisammen? Dann war immer schweigend zunächst. Dann hat er gesagt, ja wo denn, im Schlafzimmer natürlich. Habe ich gesagt, wie schaut denn das aus? Ja warum, was das mit dem zu tun hat? 2 Betten sind drin, 2 Nachtkästchen, ein Kasten und der Fernseher. wieso mich das interessiert. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, man kann einen Raum mit Farbe, mit Duft, mit Musik, mit Licht erfüllen. Dann schaut er mich an und sagt, kennen Sie meine Frau? Habe ich gesagt, na, wieso soll ich Ihre Frau kennen? Habe ich gesagt, ja, aber die fängt auch immer mit so einer depperten Duftlampe an und ihn stört der ganze Klimbim, er will einfach zur Sache kommen, weil viel Zeit hat er nicht. Und dann habe ich gesagt, eine Frage hätte ich trotzdem noch, wann haben Sie denn Ihre Frau das letzte Mal massiert? Dann war wieder Schweigen und dann hat er zu mir gesagt, wieso, wenn es das braucht, soll es zum Masseur gehen. Habe ich gesagt, ich meine nicht die Gesundheitsmassage, sondern zärtlich miteinander umgehen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, schauen Sie, aber jetzt sind Sie am Zug. Sie müssen jetzt überlegen, wie gehen Sie mit der Zeit um? Wo können Sie Zeit finden, sich Zeit nehmen? Heute ist er so weit, dass er mit seinem Chef in Amerika ausgehandelt hat, dass er zweimal in der Woche schon am Donnerstagabend heimkommt, zweimal im Monat, und dass sie dann von Donnerstagabend bis Montag früh eben Zeit haben und jetzt immerhin einmal zweimal im Monat Samstag und Sonntag miteinander verbringen können. Man könnte noch viele Beispiele hinzufügen. Ich erlebe sehr oft diesen Kontrast. Auf der einen Seite das gehetzte Unterwegssein, die Sehnsucht nach einem anderen Leben. Auf der anderen Seite das Gefühl, ich habe diese Freiheit nicht. Ich glaube, dass wir mehr Freiheit haben, als wir denken. Ich möchte nicht nach einem Menschenbild leben, wo ich selber überhaupt keine Freiheit für meine Gestaltung habe. Vielleicht ist das auch so ein Punkt, den Sie ein bisschen mitnehmen könnten von diesem Abend, wenn es für Sie stimmig ist, einmal wirklich selber sich ehrlich zu fragen, was ist eigentlich aus meinen Lebensträumen geworden? Was ist aus unseren gemeinsamen Lebensträumen und Hoffnungen in unserer Beziehung geworden? Ich habe auf meinem Nachtkästchen bei meinen Klinikaufenthalten immer zwei Sprüche stehen gehabt. Das eine ein Psalmwort, das viele von Ihnen kennen werden, aus dem Psalm 18, mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Für mich ein beeindruckendes Bild für einen ursprünglich heute gelebten, lebensbejahenden Glauben. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Und eine Spruchkarte, die ich geschenkt bekommen habe, wer den Mut hat zu träumen, hat auch die Kraft, sich zu verändern, zu kämpfen und auch etwas zu gestalten. Haben wir noch Mut zum Träumen, Mut zu Visionen? Ich bin oft fasziniert, was uns sterbende Menschen im Kleinen in dieser Hinsicht lehren. Ich habe bei uns einen pensionierten Weinhauer begleitet, über 80 Jahre alt. Und ich selber verstehe nicht sehr viel vom Wein. Ich komme aus dem Mostviertel in Niederösterreich, bin aber schon öfters bei Weinverkostungen eingeladen gewesen. Nachdem ich wenig trinke, ist mein Spaß bei Weinverkostungen eher, die Menschen zu beobachten, wie sie sich innerhalb von 1 bis 2 Stunden ziemlich verändern. Manche radikal, manche erkennst fast nicht wieder nach 2 Stunden, aber vom Wein selber verstehe ich nicht so viel. Aber dieser pensionierte Weinhauer hat mir dann eine Bitte gesagt. Er hat gewusst, dass er nicht mehr heimkommt, sondern sehr schlecht besammen war. Und dann hat er zu mir gesagt, einmal möchte er noch einen Schluck Wein im Mund haben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, sieh, das machen wir. Dann hat er gesagt, er hat bei der Visite schon gefragt und die haben zu ihm gesagt, das darf er nicht. Habe ich gesagt, nein, das nehme ich auf meine Kappe. Ich bringe Ihnen morgen einen Wein mit. Dann hat er mich angeschaut und gesagt, mitbringen bräuchten Sie ihn mir nicht, denn ich habe ihn eh schon da. Habe ich gesagt, wo haben Sie ihn denn? Ja, der Nachbar hat ihm eine Flasche mitgebracht und im Nachtkästchen ist eh drinnen. 4 Tage hintereinander habe ich ihm einen kleinen Schluck Wein gegeben. Ich traue mir schon zu sagen, obwohl ich schon viele Menschen Wein verkosten erlebt habe, aber einen Schluck Wein so zu verkosten, wie dieser sterbende alte Mann es getan hat, habe ich sonst noch nirgends erlebt. Da kannst du verkosten lernen, auch mit ganz wenig. Oder ein anderes berührendes Beispiel, an einem Freitagnachmittag war ich auf der Station und war bei einer über 75-jährigen Frau, die auch am Ende ihres Lebens war. Und dann hat sie immer so zur Tür hingeschaut und hat zu mir gesagt, schade, dass man die Tür von herinnen nicht zusperren kann. Dann habe ich gesagt, wieso möchten Sie es zusperren? Da können wir ja nicht mehr hereinkommen zu Ihnen. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen. Ich bin jetzt über 50 Jahre mit meinem Mann verheiratet. Bevor ich jetzt sterbe, ich möchte ihn noch einmal ganz spüren. Ich möchte einmal noch mit ihm ganz nackt im Bett liegen und ihn ganz spüren. und sie war allein im Zimmer, weil die Mitpatientin heimgegangen ist übers Wochenende. Dann habe ich sie gesagt, wann kommt er denn wieder? Dann hat sie gesagt, naja, morgen, also am Samstag um 14 Uhr und um 5 muss er wieder zum Zug. Dann habe ich gesagt, sie, ich werde alles tun, damit Sie hier allein sind, damit niemand hereinkommt, das garantiere ich Ihnen, dann haben Sie die Stunden ganz für sich. Und am nächsten Tag habe ich dann so ein Plakat geschrieben für die Tür, habe draufgeschrieben, Besucherinnen und Besucher wegen Infektionsgefahr im Stationsraum melden, wobei es hier um eine gute Infektion gegangen wäre, was das betrifft. Aber damit niemand hineingeht, dann haben wir das Ganze noch verrammelt. Dann haben die ihre 3 Stunden gehabt, allein. Und gegen 17 Uhr habe ich dann angeklopft. Ich werde diesen Moment nie vergessen, wie die beiden sich bedankt haben, dass sie miteinander dieses Abschiedsritual vollziehen konnte. Die Frau hat dann nur zu mir gesagt, aber angestellt haben wir eh nichts. Aber ich gesagt, hätte auch nichts gemacht. Jedes Mal, wenn ich ihn treffe, er kommt öfters in unsere Pfarre auch zum Gottesdienst, erzählt er mir davon und erzählt mir, wie viel ihm dieses Abschiedsritual nicht nur für seine Trauer gegeben hat, sondern er ist der Überzeugung, dass es dieses Abschiedsritual für ihn auch eigentlich wieder die Spur, der Weg hinein war, wieder mit dem Leben zu beginnen. Weil diese Frau zu ihm gesagt hat, in diesen Stunden, Sepp, wenn du über das Ärgste drüber bist, leb noch ein bisschen. Ich glaube, Sie können nachvollziehen, dass ich oft von solchen Begleitungen weggehe und zutiefst berührt bin und mich eben frage, wer hat da eigentlich jetzt wen beschenkt? Ich möchte das auch mit einem kleinen Text sagen. Wer hält wen? Innerlich berührt halte ich die Hand einer sterbenden Frau. Die Hand wirkt kalt und kraftlos. Ob sie mich noch hört oder fühlt, ihr Sterben dauert schon lange. 3-mal hat sie mich gebeten, dass ich ihr etwas für die Selbsttötung besorge. Sie war enttäuscht, dass ich es nicht tat. Mir war auch eigenartig zumute. Ich glaube, dass es ihr gut tut, dass ich ihre Hand halte und ihre Hand streichle. Was ich da zwischen uns fließen spüre, kann ich nicht beschreiben. Ich bin zu ihr gekommen, um sie zu halten und zu stützen. Dabei fühle ich mich ganz stark gehalten und getragen. Wer hält da eigentlich wen? Ich denke mir oft in solchen Situationen, dass wir in diesen Begleitungen uns eigentlich dem Geheimnis nähern dürfen, was wir Leben bezeichnen. Dass wir nicht einfach in den Griff bekommen können, dass wir nicht einfach nur planen, organisieren dürfen, sondern dass sich im Grunde genommen ereignet, dass uns zufällt. Sie wissen, das Wesentliche eines Geheimnisses besteht darin, dass es uns zum Staunen einlädt. Und aus dem Staunen heraus motiviert, uns auf den Weg zu machen. Sterbende führen uns zu diesem Geheimnis hin. Und ich denke, wenn wir das ein bisschen übertragen und einem Bild ausdrücken, ich verwende gern das Bild vom Lebensbild als Symbol. Ich habe in meiner zweiten Volksschule etwas erlebt, an das ich oft zurückdenke. Ich selber komme aus sehr ärmlichen Verhältnissen und mein erster Malkasten, den ich bekommen habe, war ein gebrauchter und da hat die 6. Farbe auch gefehlt. Und einige der Mitschüler, die schon in der Stadt waren, waren damals schon begüteter, die haben damals schon Malkästen mit 12 und 18 Farben gehabt und da habe ich mir schon ein bisschen leid gesehen. Und dann hat sich der Lehrer zu mir hergekockelt und hat mir erklärt, wie ich durch das Mischen meiner 5 Farben auch zu Farben kommen kann, die anderen von vornherein schon in ihrem Malkasten drinnen gehabt haben. Ich habe mir oft schon gedacht, im Malen meines Lebensbildes, ich denke, das ist die Kunst zu leben. Mit meinen Farben mein Lebensbild zu malen. Meine Spiritualität, meine Religiosität, mein Glaube sagt mir auch noch dazu befreiend, es muss nicht fertig werden. Es muss nicht perfekt sein. Aber wichtig ist, dass es dein persönliches Bild wird. Aus deiner Einmaligkeit heraus, aus deiner Lebensgeschichte heraus, mit deinen Lebensfarben, mit deinen Träumen und Visionen. Es muss nicht alles gelingen, so wie es in einem Lied von von Winfried einmal geheißen hat, dem Ikarus-Lied: Es muss nicht alles gelingen, der Versuch ist, der zählt. Und das ist für mich auch das Befreiende in der Begleitung von Menschen, die sehr Schweres zu ertragen haben, dass es nicht unter dem Aspekt des Müssen steht. Wir müssen nicht bei einem bestimmten Ziel ankommen. Ich muss niemandem etwas überstülpen. Wir dürfen uns einfach ein Stück miteinander auf den Weg machen. Begleitung, Lebensbegleitung, Sterbebegleitung, Trauerbegleitung bedeutet für mich, mit einem Menschen ein Stück des Weges mitgehen, wo nicht ich bestimme, wohin wir gehen, wo nicht ich bestimme, wo der betreffende Mensch rastet und welches Ziel der begleitende Mensch sich selber setzt. Wenn ich so hinausgehe aus dem Krankenhaus, dann ist in mir oft so viel Lebensfreude und sind so viele Lebensimpulse da, die mich ermuntern: Nütze deine Zeit. Jetzt nicht im Sinn eines Stresses, sondern im Sinn einer Einladung. Nütze diese kostbare Zeit. Vielleicht ist es für Sie eine Einladung, dass auch in den nächsten, vielleicht auch Wochen, im Zugehen auf das Fest der Menschwerdung, das wir zu Weihnachten feiern, diese Frage sich wieder mal auch selber zu stellen. Wo bin ich im Malen meines Lebensbildes? Wie klingt meine Lebensmelodie? Wie ist mein Lebensrhythmus? Wohin bin ich unterwegs? Vielleicht dazu auch einmal Stille zu werden. Und Sie wissen selber, Stille ist nicht einfach Abwesenheit von Lärm, sondern Stille ist eine Form von Schweigen, das uns Augen und Ohren öffnet für eine andere Welt. Und der weise Khalil Gibran hat einmal gesagt: Mit einer Weisheit, die nicht zu weinen versteht, mit einer Philosophie, die nicht auch zu lachen versteht, und mit einer Größe, die sich nicht vor einem Kind verneigen kann, möchte ich nichts zu tun haben. Gerade Menschen in Grenzsituationen laden uns ein, still zu werden, schweigend zu werden, zur Ohnmacht zu stehen. Und ich finde, das Geheimnisvolle ist, dass wir oft gerade in solchen Momenten plötzlich in einer ungeheuren Lebensdichte stehen, wo sich plötzlich etwas ereignet, mit dem wir eigentlich nicht gerechnet haben. Ich möchte es mit einem kleinen Text auch noch sagen: Hörst du's? Zu viel gesorgt, zu viel überlegt, zu viel funktioniert, zu viel gedacht, zu viel analysiert, zu viel geplant, zu viel geordnet, zu viel befolgt, zu viel verausgabt, zu viel geängstigt, zu wenig gelebt. Horch, dein Leben ruft dich. Jetzt. Hörst du's? In diesem Sinne zunächst einmal danke, dass Sie mir so lange zugehört haben. Dankeschön.
Ihr lieber Herr Dr. Schmatz, wir möchten Ihnen noch viel länger zuhören. Und es besteht jetzt auch die Möglichkeit dazu, in Fragen oder in Anmerkungen zur Diskussion. Vielleicht mache ich einmal den Anfang, weil ich muss sagen, ich habe dieses Büchlein Zeit zu leben. Das heißt hier Lebenskostbarkeiten aus 25 Jahren Lebens- und Sterbebegleitung, mit großer Faszination noch einmal gelesen und bin total begeistert davon, wie Sie einfach immer wieder schreiben, dass Sterben und Tod Lehrmeister sind, besser als unzählige Ratgeber, die wir lesen und wo ja auch oft viel Theorie kommt. Und das Beeindruckende bei Ihnen ist eben, das ist keine Theorie, das sind Erfahrungen, die Sie erzählen. Und Sie schreiben ja auch in dem Büchlein, zum Beispiel über mehrere Seiten, was kranke Sterbende noch tun möchten oder was sie anders machen würden, wenn sie Zeit hätten. Können Sie uns das noch sagen oder vielleicht auch vorlesen? Oder? Weil das so eine beeindruckende Liste ist.
Für mich ist das immer wieder neu faszinierend, gerade was Sie jetzt angesprochen haben. Ich frage natürlich dann auch gerne zurück, wenn zu mir jemand sagt, ich habe das Gefühl, an meinem Leben vorbeigelebt zu haben. Und frage dann, was meinen Sie damit? Und für mich ist dann immer wieder spannend, dass eben dann nicht großartige Dinge kommen, dass zum Beispiel jemand sagt, was ich, mir tut es leid, dass ich nicht auf den Malediven war, sondern es kommen kleine Alltagsbereiche. Einmal habe ich einen Mann begleitet, der ziemlich exakt ein halbes Jahr vor seinem 60. Geburtstag mit massiven Bauchbeschwerden bei uns eingeliefert wurde. Und es hat sich dann herausgestellt, dass der ganze Bauchraum schon voller Metastasen war. Und er ist dann ziemlich exakt an seinem 60. Geburtstag gestorben. Bis zum Schluss hat er mit Gott und aller Welt gehadert, denn sein großer Traum war, zwischen 60 und 70 dann endlich zu leben. Für sich selber, mit seiner Frau, für Hobbys, zu denen er vorher nie gekommen ist. Und Sie können sich vorstellen, wie es dem gegangen ist, wie es immer schlechter geworden ist. Er ist dann gekommen mit allen möglichen. Er hat mir gesagt, heute liest man überall, dass man mindestens 80, 83 wird. Ich sage dann immer wieder, ja, das ist die Statistik, das ist die durchschnittliche Lebenserwartung, aber wir haben ja keinen Anspruch darauf. Und dann ist auch seine Frau mal da gesessen, wir waren zu dritt beisammen und auf einmal habe ich gemerkt, wie ihr die Tränen runterrinnen. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Sepp, nicht einmal den einen Wunsch, einmal gemeinsam nach Südtirol zu fahren, haben wir uns erfüllt. Und dann hat er zu ihr gesagt, ja, aber dafür ist es jetzt zu spät. Das hat sie dann wiederholt und dann haben mich beide gefragt, warum das eigentlich so ist. Und dann haben wir versucht, miteinander darüber zu reden. Und für mich ist dann immer wieder spannend, ich würde das ja oft am liebsten auf Video aufnehmen, wenn Menschen, die nicht mehr viel Zeit haben, zu mir sagen, sie schreiben Bücher, sie halten Vorträge, sagen Sie das doch denen, die noch Zeit haben. Ich sage dann immer wieder, ja, aber die werden mir es wahrscheinlich nicht glauben, weil offensichtlich muss man ein bisschen in eine Grenzsituation kommen, um wirklich wach zu werden, um wach gerüttelt zu werden. Und ich hoffe, Sie spüren das auch aus meinen Beispielen. Ich versuche, und ich hoffe, es kommt auch nicht zurück, ich versuche es immer so zu bringen, dass es nicht moralisierend ankommen möge. Ich erlebe das Ganze nämlich nicht moralisierend, sondern ich erlebe das gerade von Sterbenden her immer wieder als Einladung. Auch wenn es jemand in dieser Form sagt, nicht nützen Sie Ihre Zeit. Aber nicht im Sinn des Moralisierens, du musst, sondern du bist eingeladen. Und es wird natürlich dann oft so ein bisschen zynisch in Diskussionen zu mir gesagt, naja, heißt das, man soll jetzt seinen Pflichten nicht mehr nachgehen? Heißt das, die Mütter sollen ihre Kinder nicht mehr stillen, sondern sich einfach ein schönes Leben machen? Ich sage dann wieder, ich glaube, Sie haben schon verstanden, was ich damit sagen wollte. Ich glaube, es ist uns allen klar, dass in unserer Lebensgestaltung vieles vorgegeben ist. Gar keine Frage. Ich habe ja auch meine Pflichten, meine Aufgaben und so weiter. Ich kann ja auch nicht sagen, ich tue jeden Tag, was ich will. Aber ich glaube, dass wir schon so viel Freiheit haben, dass wir Oasen erleben dürfen, wo wir uns wirklich Zeit für uns selber nehmen. Ich nenne das für mich oder auch für unsere Beziehung oder wie ich die Kinder noch daheim war, immer die heilige Zeit. Ich mache auch immer bei meinem Kalender schon beim ersten Planen Striche bei bestimmten Zeiten, wo meine heiligen Zeiten und unsere heiligen Zeiten auch festgehalten sind. Ich rede auch mit meiner Frau dann auch immer wieder drüber, dass sie mir auch ein bisschen rückmeldet, wo sie das Gefühl hat, dass da vielleicht zu viel wieder Aufgaben an mich herangetragen werden. Sie muss mir auch manche abwimmeln natürlich am Telefon, wenn manche zu lästig werden, da bin ich auch immer sehr dankbar. Ich merke selber, es ist schwer, aber es ist möglich. Eins bin ich sehr dankbar. Ich habe das Glück, und das wird aber auch meine Verantwortung ausmachen am Ende meines Lebens, dass ich so viele Menschen schon erlebt habe. Und in diesen über 30 Jahren waren es doch etwa 4000 Menschen, die ich im letzten Wegstück begleiten durfte, die mich eigentlich alle immer wieder zum Leben eingeladen haben. Ich werde am Abend meines Lebens nicht sagen können, ich habe nicht gewusst, dass die Zeit so schnell vergeht, ich habe vergessen oder irgendetwas, ist auch eine große Verantwortung. Aber auch eine ungeheure Chance. Und ich denke, es ist eins vom Faszinierendsten in unserem Leben. Und wenn gerade Sterbende uns das mitgeben, dann glaube ich, umso mehr Einladung. Und was mich in dem Zusammenhang auch immer wieder fasziniert, wenn ich Paare begleite, Sie lebt bei einer 38-jährigen Frau mit 3 kleinen Kindern, die dann verstorben ist. Sowohl sie als auch ihr Mann im Nachhinein haben oft zu mir gesagt, obwohl die letzten 1,5 Jahre so bitter waren und von der Krankheit gezeichnet waren, sie hat es einmal so formuliert, ich glaube, so intensiv wie diese 1,5 Jahre haben wir die ganzen Jahre vorher nie gelebt. Also es gelingt dann sogar unter dem Aspekt und dem Druck einer schweren Krankheit so zu leben, dass es wirklich zur Lebensqualität wird. Und bin deswegen auch so dankbar, dass Sie da nochmal darauf hingewiesen haben, weil ich glaube, das ist auch die einzige Chance, wie wir in unserer Gesellschaft, wo der Tod so tabuisiert wird, dieses Tabuisieren etwas aufbrechen können. Mit Moralisieren kommen wir nicht durch. Das haben wir ja oft genug. Ich bin selber auch Theologe und verheirateter Diakon, also kann ich das auch sagen. Wir haben das ja echt oft genug auch in unserer Kirche erlebt. Wie oft wurde mit dem Tod gedroht? Wie oft wurde mit dem Tod Angst gemacht? Wie oft wurden Schuldgefühle gezüchtet? Einmal von der anderen Seite herzukommen und zu sagen, der Tod ist Einladung zum Leben, zur Lebensverkostung, verantwortungsvoll, aber rechtzeitig und auch von der spirituellen Seite her, uns ermutigen zu lassen, zu diesen Lebensquellen unterwegs zu sein. Und wenn wir in diesem Sinne eingeladen sind, ich denke, dann ist es sicherlich auch entsprechend beeindruckend.
Darf ich etwas von dieser beeindruckenden Liste kurz vorlesen? Eben diese ganz einfachen Dinge, die sich Menschen... Es heißt Lebenseinladungen. Und Dr. Schmatt schreibt, dass er eben, was er hier hört, einfach ohne Ordnung nach und ohne ein bestimmtes System weitergeben will. Also da sagen zum Beispiel Menschen, ich möchte mit meiner Zeit anders umgehen. Ich möchte mir mehr Zeit für mich nehmen. Ich will auf mich nicht ständig vergessen. Ich will nicht mehr nur für die anderen da sein. Ich bin nicht mehr bereit, mir so vieles aufzwingen zu lassen. Ich will meinen Tag anders beginnen. Ich brauche das Innehalten. Ich will mehr genießen. Ich will mich weniger sorgen. Ich möchte meine Wohnung wechseln. Ich möchte mir neue Freunde suchen. Ich will mir nicht mehr vorschreiben lassen, was ich zu tun habe. Ich möchte mit allem Risiko meinen Beruf wechseln. Ich will nicht mehr entsprechen. Ich will mich selber pflegen. Ich möchte reisen und die Welt erleben. Ich will mich nicht mehr unterordnen. Ich will auch alleine ausgehen. Ich möchte mit allen Sinnen leben. Ich will meinen Körper lieben lernen. Ich möchte mir mehr gönnen. Ich will wählerischer sein. Ich möchte ein politischer Mensch werden. Ich will öfter auf andere zugehen. Ich möchte meinen Neid abbauen. Ich möchte auch anderen alles gönnen. Ich möchte Lust bejahen. Ich will mich öfters der Ekstase hingeben. Ich werde meine Schuldgefühle ablegen. Ich lasse mich nicht mehr unterdrücken. Ich will mich nicht mehr durch Angst beherrschen lassen. Ich tue, was für mich stimmig ist. Und so geht es noch 3 Seiten lang weiter. Ganz einfache Dinge. Und Franz Schmatz fragt immer eigentlich wirklich diese bedrückende, tragische Frage, warum erst im Sterben und nicht schon im Leben. Warum?
Ja. Darf ich dazu vielleicht noch ein Beispiel erzählen, das einige kennen, die, glaube ich, in Dornbirn war das damals, aber vielleicht für die anderen, dass das so klassisch unterstreicht. Zu mir ist eine alte Bäuerin gekommen, weit über 70, mit einer Erschöpfungsdepression. Sie ist so vor mir gesessen, total zusammengesunken, und hat mir aber gleich gesagt, sie hält nichts von einer Psychotherapie. Ich habe gesagt, wieso sind Sie dann eigentlich bei mir? Dann hat sie gesagt, ja, ihr Arzt hat gesagt, wenn sie nicht auch in eine Therapie geht, dann bekommt sie von ihm die Pulver auch nicht. Also hat er ein bisschen Druck gemacht. Jetzt habe ich einmal erklärt, was eine Depression ist und habe ihr erklärt, das ist wie ein Gefäß, das leer geworden ist. Und es wäre jetzt die Aufgabe, in dieses Gefäß wieder etwas hineinzubringen. Dann hat sie gesagt, na, wie geht das? Aber ja, das ist vielleicht jetzt das Schwierige. Wir sollten gemeinsam etwas suchen gehen, was ihnen Freude macht, was ihnen wieder ein bisschen Mut macht, Energie gibt. Habe ich gesagt, was würde ihnen denn Freude machen? Die Arbeit, wie aus der Pistole geschossen. Habe ich gesagt, das kann ich mir vorstellen. Aber gibt es noch was anderes auch? Sie stammt aus dem oberen Waldviertel bei uns, also eher eine karge Gegend, wo es auch noch hart gearbeitet wird. Und dann hat sie mir erzählt, der Vater hat sie, wie er am Sterbebett gelegen ist, zusammengeholt und hat zu den Kindern gesagt, arbeitet, arbeitet, denn zum Ausrasten ist auf dem Friedhof Platz. Und nach dem Motto hat sie gelebt. Und dann habe ich gesagt, ja, gibt es außerhalb der Arbeit auch noch etwas, was Ihnen Freude macht? Dann hat sie lange nachgedacht. Dann hat sie gesagt, ja, fallweise verkauft sie Produkte in Krems auf dem Markt. Und wenn sie nachher zum Autobus oder zum Auto geht, da geht sie bei einer Konditorei vorbei in der Landstraße. Und da hat sie sich schon öfters gedacht, mein Gott, da drinnen einen Kaffee trinken, wäre jetzt schon schön. Habe ich gesagt, na, was wäre es, wenn Sie das nächste Mal tun würden? Das wäre so ein Beispiel, dass ich meine, ganz kleiner Schritt. Ja, sie weiß nicht, ob sie das schafft. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, wissen Sie was, denken Sie einfach an mich und ich bin dann für Sie der Verführer, der Versucher. Ja, sie wird es probieren, aber sie kann es nicht versprechen. Das nächste Mal kommt sie freudestrahlend, hat nach dem Grüßen gar nicht viel geredet, gleich ins Zimmer hinein, die Handtasche aufgemacht, Geldbörse herausgeholt. Und dann hat sie mir einen Kassabon auf den Tisch gelegt und ich wollte schon ansetzen zum Gratulieren. Hat sie gesagt, schauen Sie, ich habe ja zwei Posten drauf. Habe ich gesagt, wieso zwei Posten? Er sagt, ah, dort habe ich mir auch gleich gekauft dazu. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie vor dieser Konditorei einige Male auf und ab gegangen ist. Und sie hat gesagt, sie hat sich dann so gedacht. Zuerst ist ihr der Vater eingefallen, der eigentlich nie in eine Konditorei gegangen ist. Und dann hat sie gedacht, der Vater ist eh schon gestorben. Aber zum Dr. Schmatz muss ich ja wieder gehen. Also ist sie doch hineingegangen. Das war der erste Schritt, dieser kleine Kaffee. Wir haben dann haben wir mal überlegt, ob sie vielleicht beim Spazierengehen sich ein bisschen entspannen könnte. Also das heißt Spazierengehen, ich gehe ja nicht spazieren. Ich mache heute Arbeit auf die Felder. Sage ich, nein, ich möchte gerne, dass Sie nicht Arbeit auf den Feldern machen, sondern wirklich eine Viertelstunde einmal einfach nur spazieren gehen. Dann ist er mal mit Freude gekommen und hat gesagt, Sie werden eine Freude mit mir haben. Jetzt ist mir das erste Mal gelungen, dass ich beim Spazierengehen bei unseren Feldern vorbeigegangen bin, ohne zu überlegen, welche Arbeit hier als nächstes zu machen ist. Und dann kam sie einmal mit einer Tasche und hat einen Katalog drinnen gehabt. Dann hat sie zu mir gesagt, Sie haben einmal zu mir gesagt, einmal soll ich mir auch noch was Größeres gönnen. Habe ich gesagt, na, hätten Sie eine Idee leicht. Dann hat sie den Katalog rausgeholt, das war, glaube ich, Raiffeisen Reisebüro und Landwirtschaftskammer. Und da gibt es jedes Jahr so billige Wochen, jedes Mal in einem anderen Land. In diesem Jahr war Marokko dran. Sie war aber noch nie außerhalb von Niederösterreich. Jetzt hat sie mir erzählt, die Nachbarin fährt hier schon seit Jahren mit und hat sie jedes Jahr segiert, sie soll einmal mitfahren. Aber niemals hätte sie das gemacht, aber weil ich ihr gesagt habe, irgendwann einmal vielleicht auch was Größeres. Dann hat sie mich gefragt, sie war ja wirklich so spontan und so echt, hat sie mir gesagt, weil ich will aber dann nicht mehr ausgeben, als diese Reise kostet. Hat gesagt, ist das wahr? Die Nachbarin hat dir erklärt, also dass halt das so abläuft, in der Früh, da gibt es ein großes Buffet, weil Halbpension heißt, dass es also entweder Abendessen oder Mittagessen gibt, aber nicht alle drei. Und die Nachbarin hat ihr erklärt, bei dem Buffet kann man sich so anfressen, dass das bis zum Abend auszuhalten ist. Jetzt wollte sie wissen, ob das wirklich stimmt. Also das war der nächste Punkt, warum sie dann ja gesagt hat zu dieser Reise. Auf jeden Fall, sie ist wirklich mitgefahren. Sie hat mir gleich gesagt, sie wird dort nichts Zusätzliches ausgeben, wird auch keine Karten schreiben, wirklich nur diesen einen Betrag. Und wie sie zurückgekommen ist, also voller Freude und Staunen, dann hat sie mir gesagt, wissen Sie, im ersten Moment war ich sogar ein bisschen böse auf Sie, weil wir mit Schwächer gewartet haben, also die Auer hat eine Verzögerung gehabt, weil die einen bringen es her und die anderen bringen es dann hin. Jetzt mussten sie 3 Stunden warten und sind auf Kosten der Auer dann zu einem Essen eingeladen gewesen, in einem Restaurant, wo man es so auf das Rollfeld sieht. Und das dürfte sie ja noch nie erlebt haben, nicht einmal auf einem Bild. Hat sie mir gesagt, wissen Sie, wie wir da so abgeschaut haben zu den Flugzeugen, da habe ich mir gedacht, ist ja das schon so faszinierend, da brauche ich ja Marokko gar nicht mehr. Aber der Flug war immerhin gebucht, also ist sie auch mitgeflogen. Und was mich dann so fasziniert hat, sie hat mir für jeden Tag dann einen Stein mitgebracht, aus dem Ort, der sie besonders berührt hat. Und dann hat sie mir zu jedem so ein kleines Post-it geschrieben, wo sie kurz draufgeschrieben hat, was sie dort so fasziniert hat. Und unten ist auf jedem Zettel gestanden, danke, dass Sie mir das ermöglicht haben. Inzwischen ist sie auch von den Antidepressiva weg. Und begonnen haben wir auch mit einer kleinen heiligen Zeit jeden Tag, die wir dann immer mehr erweitert haben. Und sie kommt jetzt nur mehr fallweise zur Kontrolle. Und einmal habe ich vergessen, sie zu fragen, ob sie jeden Tag ihre heilige Zeit einhält. Dann waren wir schon beim Verabschieden. Hat gesagt, heute gehe ich das erste Mal traurig weg. Habe ich gesagt, wieso? Hat gesagt, heute haben sie mich nicht gefragt, ob ich jeden Tag meine heilige Zeit einhalte. Dann habe ich gesagt, dann holen wir es jetzt noch nach. Dann habe ich zu ihr gesagt, halten Sie jeden Tag Ihre heilige Zeit ein. Dann ist sie wirklich so dagestanden und sagt, ja, jeden Tag. Am Anfang habe ich es gemacht, weil sie mir auch geschafft haben. Jetzt mache ich es, weil es mir so gut tut. Das ist Leben im ganz kleinen Beginnen. Darum ist auch immer wichtig, Menschen nicht zu viel aufzuladen mit Ratschlägen und dergleichen, sondern diese kleinen Schritte zu setzen. Ist doch faszinierend, wenn eine fast 80-jährige Bäuerin, die nur fürs Arbeiten gelebt hat, auf einmal beginnt, auf einen Café zu gehen, sogar nach Marokko mitfliegt und dann selber noch sagen kann mit Stolz und Freude, ich halte jeden Tag meine heilige Zeit ein. Also es ist nie zu spät, obwohl mir klar ist, weil Sie, Herr Dr. Köpp, diese Beispiele vorgelesen haben, obwohl mir klar ist, dass die Veränderung dieser eingelernten Verhaltensmuster wahnsinnig schwer ist. Jetzt wäre es vielleicht gescheiter, wenn meine Frau Beispiele erzählen würde. Aber eins ist mir sehr bald bewusst geworden, wie wir geheiratet haben. Meine Mutter war sehr viel krank. Es gibt ein Bild von mir, da war ich 4,5 Jahre alt, da hat der Großvater extra so einen höheren Schemel gemacht, damit ich abwaschen konnte. Und mit mir ist es einfach mitgewachsen, das Abwaschen, das Aufwaschen, da habe ich meiner Mutter immer geholfen. Ich habe zwei Brüder, vor allem der Mittlere, der Jurist geworden ist, hat da nie etwas zu tun gehabt damit, der hat das immer mir zugeschanzt. Der Dritte wieder mehr, der ist Krankenpfleger geworden. Und für mich war das selbstverständlich, ich kann mich noch gut erinnern, da waren wir dann schon beisammen, da hat man eine Wette abschließen können, wenn meine Frau am Abend noch aus einem Heferl oder Glasl etwas trinkt und zur Abwasch hingestellt hat, dann fürs Frühstücksgeschirr zum Abwischen, dass ich mich dann noch drauf gestürzt habe und dieses Heferl noch abgewaschen habe. Es gibt heute noch Momente, wo ich mir denke, lass das Heferl dort stehen. Es ist aber ein sehr banales Beispiel, aber damit möchte ich nur sagen, mir ist selber schon auch klar, wie schwer es ist, Verhaltensmuster zu verändern. Und ich weiß nicht, ob ich aus den Gefängnissen, in denen ich drinnen war, zum Teil durch eine extreme Erziehung, auch im religiös-kirchlichen Bereich, in einem sehr strengen Internat, in dem ich 4 Jahre in der Oberstufe des Gymnasiums war, ich weiß nicht, ob ich ohne diese Krankheitserfahrungen da hätte wirklich ausbrechen können. Und ich weiß nicht, ob ich auch dann später den Mut gehabt hätte, auch in innerkirchlichen Konfliktsituationen, wo es mitunter sehr schwierig war. Jetzt bin ich ja in Vorarlberg, ich weiß nicht, ob Bischof Küng das gelesen hat, dass ich da bin. Vielleicht wird er mich das nächste Mal fragen, weil einmal hat er mich schon gefragt, ist auch draufgekommen, was ich da wieder gesagt habe. Aber er sagt sehr viel höflicher und, wie soll ich sagen, liebevoller, als es sein Vorgänger Bischof Krenn immer gemacht hat, weil der hat es überhaupt nur hergeknallt. Bischof Krenn, habe ich einmal gesagt, das, was ich in den Jahren meiner schweren Krankheit mir auch in meiner Religiosität und Spiritualität selber erarbeitet habe und mir auch schenken habe lassen, das wird mir niemand mehr wegnehmen. Weil ich habe damals eigentlich erst für mich den befreienden, den aufbauenden, den lebensbejahenden Glauben entdeckt, der wirklich mit Freude zu tun hat und aus der Freude heraus lebt und nicht immer zu fragen, was habe ich schon wieder falsch gemacht und schon wieder mit Schuld und schon wieder mit Angst, sondern einfach motiviert zu sein und dankbar zu sein, staunen zu können, begeistert zu sein. Also auch das gehört für mich ganz wesentlich dazu und auch das erlebe ich immer wieder. Ich kann, wenn ich das sagen darf, das schon nicht mehr hören, dieses ständige Jammern und Nörgeln auch in unserer Kirche über Glaubensverfall, über Werteverfall. Ich erlebe in dieser Hinsicht so viel Positives bei uns an der Hochschule, wo ich für die Hochschulpastoral zuständig bin. Wir feiern einmal im Monat neben anderen Angeboten einen ökumenischen Gottesdienst, wo ich mit 5 Mitfeiernden vor 5 Jahren begonnen habe. Wir haben erst vorgestern wieder einen gehabt. Wir haben im Durchschnitt derzeit so zwischen 150 und 180 Mitfeiernden. Und wenn ich die Studierenden frage, warum kommt ihr eigentlich freiwillig? Ihr bleibt oft Stunden da, weil ihr zum Mittag schon aushättet mit euren Vorlesungen. Und viele sagen mir drauf, weil das unsere Welt ist, weil das unsere Sprache ist, weil das unsere Lieder sind, weil wir uns hier wiederfinden. Und das ist, glaube ich, das Herausfordernde, auch im Hinblick auf die religiöse und spirituelle Dimension in der Begleitung und auch in der Lebensgestaltung. Also ich möchte Ihnen auch da Mut machen, ohne jemanden irgendwas einreden zu wollen.
Sie wehren sich ja auch immer ganz entschieden dagegen, eben wenn man jemanden auffordert, auf sich selbst zu achten, sich selbst zu lieben, sich selbst etwas zu gönnen, etwas zu genießen, Lust zu erleben, dann hört man ja im kirchlich-religiösen Kreisen ja sehr schnell eben, das sei Egoismus, eben es wird so negative Selbstverwirklichung und also man findet es eigentlich als schlecht. Das wird man Ihnen wahrscheinlich auch oft vorwerfen, denke ich mir, dass Sie die Menschen verführen.
Ich habe ja Briefe bekommen in diesen Jahren, zum Teil auch sehr schlimm. Meine Frau hat mir mal gewünscht, dass ich einen Verkehrsunfall habe, damit ich wieder rechtgläubig werde. Andere wünschen mir andere schlimme Dinge. Eine Frau hat mir geschrieben, weil sie gehört hat, dass ich auch die Handkommunion spende beim Gottesdienst, dass ich wäre überhaupt eine Wiedergeburt Satans. Aber mit dem muss man in einer solchen Situation, wo man auch in der Öffentlichkeit steht, natürlich auch leben lernen. Auch da, glaube ich, gibt es Möglichkeiten, wenn man selber daran arbeitet. Aber das ist mir deswegen so wichtig geworden, weil das mit mir noch sehr stark, also im Aufwachsen habe ich das noch sehr stark erlebt. Ich habe Religiosität, Glaube immer erlebt, so eher unter dem Bedrückenden. Was habe ich denn schon wieder falsch gemacht? Wir mussten zum Beispiel in diesem Internat, wo ich war, jeden Mittwoch beichten gehen. Und wir haben oft wirklich nicht mehr gewusst, was wir sagen sollen. Wir haben ja kaum eine Möglichkeit gehabt. Es war ja damals, also selbst wenn wir wollen hätten wir ja vielleicht manches Mal, aber dürfen haben wir nicht. Und es war dann oft wirklich schwierig, etwas zu finden, weil zum x-ten Mal zu sagen, ich habe unandächtig gebetet, war halt auch nicht mehr lustig. Und wenn du zu wenig gesagt hast, dann hat es sehr schnell geheißen, man ist zu stolz, um die Sünden auch wirklich einzugestehen. Und ich habe mich am Anfang meiner Krankheit wirklich auch selber auf diesem Hintergrund oft gefragt, wofür werde ich wirklich bestraft? Weil das mit mir sehr stark so mitgewachsen ist. Und ich habe dann sehr viel mit dem Buch Hiob gearbeitet und mit anderen, mit Psalmentexten, mit prophetischen Texten, wo ich dann für mich so den begleitenden Gott entdeckt habe und wo ich dann diesen Wechsel vollziehen konnte, dass ich mir gedacht habe und gesagt habe, ich möchte mich nicht mehr mit solchen Fragen auseinandersetzen, wofür ich bestraft werde. Ich bin dankbar, dass ich glauben darf, dass es hier diese göttliche Liebe gibt, die mich stärkt, die mich aufrichtet. Wir werden Leid, Krankheit, Tod, Ungerechtigkeit. Warum muss diese Frau, von der ich erzählt habe, die Totgeburt dreimal erleben? Wir werden diese Warum-Fragen nicht einfach auflösen können. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, den Glauben so zu gestalten, das ist meine Überzeugung, nicht einfach nach dem Schema vorzugehen, hier nur das Tal der Tränen und dann kommt das große Freudenmeer, sondern verantwortungsvoll das Leben hier und jetzt auch zu verkosten, zu genießen. Ich habe Bischof Kreutler mal gehört bei einem Vortrag, wo er so sinngemäß und etwas pointiert, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt hat, jetzt frei zitiert, die glauben, hier überhaupt nicht verkosten und genießen, lernen zu sollen, um es nur später zu erwarten, die werden es dann drüben auch nicht können. Und ich denke, das ist etwas pointiert, das, worum es eigentlich geht. Einen Glauben auch zu leben, wo wir mit gutem Gewissen auch zu einer Selbstachtung, zu einem Selbstwertgefühl, auch zu einer echten Selbstliebe kommen. Schauen Sie, wie oft eigentlich die mangelnde Selbstliebe, die mangelnde Selbstachtung auch der Grund ist, dass wir Neid haben auf anderen, dass wir geizig sind, dass wir anderen alles Mögliche wünschen, weil wir selber einfach nicht im Lot sind. Zu mir ist auch eine Frau gekommen und hat sich beschwert, dass die Nachbarin jetzt schon dreimal im Jahr auf Urlaub fährt. Und dann habe ich sie gesagt, ja, zahlen Sie den Urlaub für Sie, dass Sie sich so aufregen. Er hat gesagt, nein, ich zahle eh nichts, aber wieso fahren die dreimal im Jahr? Sag ich, lassen Sie es, wenn Sie wollen und wenn Sie das Geld haben. Sag ich, wie oft fahren denn Sie? Nein, wir waren noch nie auf Urlaub, wir brauchen sowas nicht. Der Mann sagt auch immer, wir brauchen sowas nicht. Sag ich, Sie betonen das aber jetzt sehr stark, dass Sie das nicht brauchen. Sind Sie sich wirklich sicher, dass Sie das nicht brauchen? Nein, wir kommen so auch durch und wir haben eh, was wir brauchen und Urlaub brauchen wir nicht. Sag ich, na, vielleicht nehmen Sie die Frage aber trotzdem einmal mit. Vielleicht spiegelt Ihnen diese Nachbarin, die dreimal im Jahr auf Urlaub fährt, doch etwas hin, was für Sie vielleicht auch eine Bedeutung hat. Dann war sie still, dann sind ihr die Tränen gekommen und dann hat sie mir gesagt, jetzt haben Sie mir einen wunden Punkt getroffen. Habe ich gesagt, wieso? Hat gesagt, wissen Sie, wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe mir schon gedacht, einmal sollten es wir auch einmal tun. Auf einmal waren wir beim eigentlichen Problem. Das hat sie vorher nicht gesehen, darum musste sie ständig auf die Nachbarin losgehen. Ich glaube, vieles würde sich anders darstellen, wenn wir ein bisschen mehr auf diesem Hintergrund leben würden. Übrigens die Liebeseinladung Jesu im Rahmen der Bergpredigt, wo er ja eigentlich alle Gebote, Vorschriften, Gesetze mehr oder weniger zusammenfasst und auf den Punkt bringt, war ja diese Einladung, Gottes Liebe, Nächstenliebe und Selbstliebe in Einklang zu bringen und diesen Einklang dann verantwortungsvoll zu leben.
Noch eine kurze Erklärung zu diesen Blättern, die habe ich heute, bevor ich hergekommen bin, gesammelt, weil einfach so ein traumhafter, wunderschöner, heller, farbiger Herbsttag war. Und weil Dr. Schmatz in seinem Buch auch immer wieder Bezug nimmt, dass so diese letzte Zeit oft auch noch einmal so viel Farbe und so viel Leben bringt, eben wie wir das im Herbst in diesem schönen Licht wie heute erleben. Drum sind diese Blätter hier.
Ich habe mich sehr gefreut, weil der Herbst oft angesprochen wird, auch in den Begleitungen. Und mir haben schon oft Menschen gesagt, eigentlich wäre der Herbst ihre liebste Jahreszeit. Und wenn ich dann sage, und warum ist es doch nicht, dann sagen viele, naja, wenn dann die intensivste Farbenpracht ist, dann beginnen die Blätter zu fallen. Und dann kommt Wehmut. Ich denke, Wehmut kommt vor allem dann, wenn du in der Spanne vorher, wo die Farbenpracht am intensivsten war, sie nicht ausreichend erlebt und verkostet hast. Ich glaube, wenn du sie ausreichend erlebt, verkostet und genossen hast, dann wirst du auch loslassen können. Wenn du es nicht verkostet hast, wirst du festhalten müssen. Und Viktor Frankl hat das einmal so schön ausgedrückt. Ich habe bei ihm eine Psychotherapieausbildung gemacht und wir sind einander oft begegnet. Und von ihm gibt es ja dieses schöne Bild, weil ich auch von der Spiritualität gesprochen habe. Wenn du dich an Gesetze, Vorschriften, Normen, Dogmen anklammerst und festklammerst, dann hast du die Hände nicht mehr frei, um umarmend auf andere Menschen zugehen zu können. Wenn du aber deine Arme öffnest, dann kannst du umarmend auf die anderen Menschen zugehen. Und ich denke, das ist die große Herausforderung. Das heißt nicht Abschaffen von Regeln, von Werten, von Normen, aber es heißt sehr wohl, in dieser Lebendigkeit auf dem Weg sein, geisterfüllt, mit dieser Freude, mit dieser Innigkeit, mit diesem Wissen aus dem Glauben heraus, dass der liebende Gott mit uns auf dem Weg ist. Und vielleicht darf ich diesen kleinen Text hier noch anfügen. Er ist etwas pointiert formuliert. Ich habe es in meiner Broschüre Wandlung, Glaube dich frei und entdecke das Leben, so geschrieben: Unvollkommen lebt es sich besser. Ihr habt uns gelehrt, ihr dürft keine Fehler machen. Ihr müsst immer vorher gut überlegen. Ihr dürft nicht aus dem Rahmen fallen. Ihr sollt auf Perfektion achten. Ihr müsst euch immer der Schuld eingedenk sein. Ihr müsst möglichst alles im Griff haben. Ihr dürft nicht vom rechten Weg abweichen. Ihr müsst durch Absicherung das Scheitern verhindern. Ihr müsst immer an den Ernst des Lebens denken. Ihr dürft nicht fragen, wie es euch, sondern nur, wie es anderen geht. Warum habt ihr uns nicht gesagt, lebt auch mit Fehlern, denn sie gehören zum Leben. Sagt ja auch zum Scheitern, denn es werden neue Wege frei. Riskiert, wagt und probiert, denn das macht lebendig. Überschreitet Grenzen, denn das öffnet neue Lebensräume. Wandelt Schuld zum Dünger, denn das lässt reifen. Nehmt vieles lockerer, denn das gibt Kraft für Gestaltung. Steckt euch an mit Lebenslust, denn sie lässt leben. Gott sei Dank, habe ich durch alle Ängste, Zwänge, Schuldgefühle und depressive Stimmungen hindurch das mitgegebene Lebensprogramm rechtzeitig geändert. Denn unvollkommener lebt es sich zufriedener, froher, dankbarer, solidarischer, verständnisvoller und vor allem erfüllter. Daran denke ich immer, wenn ich Menschen segnen darf. Bei der Taufe, die Kinder und die Eltern, Betrauungen, das Brautpaar. Und ich habe von diesem Mädchen erzählt, von diesem 7,5-Jährigen. Zwei Bitten hatte sie bei dieser vorletzten Begegnung, wo sie noch bei Bewusstsein war. Die erste Bitte, bitte segne mich noch einmal. Und die zweite Bitte, bitte vergiss mich nicht. Wenn meine Großmutter mich gesegnet hat, hat sie mir immer ein Kreuz auf die Stirn gezeichnet und hat zu mir gesagt, du sollst es gut haben. Sie hat für mich nie definiert, worin dieses du sollst es gut haben besteht. Ich denke, es ist diese Offenheit, die im Segen drinnen liegt, nicht festzulegen, wie die Erfüllung von Bitten, wie die Erfüllung des Segens auszusehen hat, sondern wie in der Begleitung mich gesegnet auf den Weg zu machen.
Ja, das war jetzt fast wie ein Schlusswort, auch mit dem Blick auf die Uhr. Ich weiß nicht, ob von Ihrer Seite der dringende Wunsch besteht, in diesem Plenum noch Fragen zu stellen an Dr. Schmatzer. Er ist auf jeden Fall natürlich nachher hier, dass Sie mit ihm auch persönlich noch reden können. Und eben die Bücher und die Broschüren sind wirklich eine Fundgrube. So, sowohl von den Texten, von den Beispielen her, wenn man sie in Ruhe liest und in Ruhe auf sich wirken lässt. Gut, dann darf ich kurz zum Schluss kommen, den Bogen schließen. Als kleine Erinnerung, es gibt einen Text, der auch im Internet drinnen ist, von Franz Schmatz, Lichtblicke, der jetzt zum November passt. Ich habe diesen Text kopiert hinten, es sind gut 100 Kopien, also sollten reichen, dass Sie einen dieser Texte mitnehmen und sonst, wie gesagt, finden Sie ihn auch im Internet. Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen, die mich heute Abend wieder unterstützt haben. Das ist Marius Keckheis, unser junger Tonmeister, dass der Ton so tadellos funktioniert. Die Stephanie Scherer und der Dietmar Brunner, die an der Kamera waren. Regie geführt hat Jürgen Gorbach. Er ist auch der Verantwortliche dafür, dass das Video, das Sie hier gesehen haben, dann im Internet abrufbar ist und auch MP3s zum Herunterladen, also dass Sie die Vorträge auch jederzeit zu Hause anschauen, nachhören können, dass Sie sie auch jemandem anderen empfehlen können, der irgendwo in, weiß nicht, in Deutschland oder vielleicht gar in Neuseeland oder in den USA ist. Er soll sich einmal diesen Vortrag anhören. Die andere Möglichkeit der Vertiefung sind, wie gesagt, die Bücher und die Broschüren. Die meisten Bücher sind meines Wissens auch in der Bibliothek der Arbeiterkammer erhältlich. An Sie, Herr Dr. Schmatz, danke, dass Sie diesen berührenden, bewegenden Vortrag für uns gehalten haben, dass Sie, wie gesagt, extra angereist sind, extra diesen weiten Weg auf sich genommen haben. Wir wissen das sehr zu schätzen. Vielen Dank. Danke. Und Ihnen möchte ich ganz herzlich danken, dass Sie zu diesem wichtigen Vortrag gekommen sind, der Sie hoffentlich noch lange begleiten wird. Die Fortsetzung der Reihe gibt es im Jänner. Es sind auch einige Hinweise auf die nächsten Themen, die draußen liegen oder die Sie vielleicht schon mitgenommen haben. Ich hoffe, dass wir uns dann gelegentlich wiedersehen und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Kommen Sie gut nach Hause.